Es war ein Schock. Islamischer Terror bei uns. Am 2. November, ist noch nicht mal ein ganzer Monat her, hat ein IS-Fanatiker mit 20 Jahren in Wien 4 Menschen ermordet und 23 schwer verletzt. So weit kann religiöser Fanatismus gehen. Unfassbar. So verblendet kann Glaube sein, so hasserfüllt. Und das mitten unter uns im Namen Gottes. Kann man die PowerPoint bitte reinmachen? Danke. Leider ist religiöser Fanatismus keine neue Erscheinung. Schon bei der Entstehung der ersten Gemeinde war das präsent gewesen. Der Historiker Lukas hat in seiner Geschichte über die Apostel ausführlich über den Stephanus berichtet. Er war der erste Christ, der wegen seines Glaubens ermordet worden ist. Detailliert beschreibt er in 70 Versen, wie das war mit seiner Verhaftung, mit seiner Verurteilung und dann schließlich auch mit dem Verhör und der Steinigung. Warum beschreibt Lukas so ausführlich diese religiösen Fanatismus der damaligen Zeit? Das ist ja jetzt gerade nicht eine schöne Geschichte, ist keine ermutigende Geschichte, ist keine Erfolgsgeschichte, ist ja nicht gerade Werbung für den christlichen Glauben. Ich denke deswegen, weil Stephanus wunderbar darauf reagiert hat. Wir können von ihm lernen, wie können wir mit religiösem Fanatismus umgehen? Wie können wir es schaffen, dass der äußere Hass und die äußere Gewalt nicht auch in unsere Herzen hineinkommt und es genauso kalt und hart und lieblos bei uns wird? Und deswegen ist das Thema für uns heute, wo ich mit euch gemeinsam drüber nachdenken möchte, der Umgang mit religiösem Fanatismus. Wie sollen wir uns verhalten, wenn vielleicht auch in Zukunft auch gegen uns Christen das öfters vorkommen könnte? Und wie vor allem können wir vermeiden, dass wir trotz fester christlicher Überzeugung nicht zu religiösen Fanatikern werden? Wir fangen an mit Apostelgeschichte 6 ab dem Vers 8 und lesen mal, wie die Situation dort war. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus und unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der Synagoge der Freigelassenen. Einige Mitglieder von dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Was war der wahre Konflikt hinter diesem Konflikt? Stephanus war ein beeindruckender Mann. Er war wirklich beeindruckend, ein brillanter Redner, ein scharfer Denker, eine charismatische Persönlichkeit. Ein glaubwürdiger Verkündiger, und Gott hat es auch benutzt und gebraucht und hat durch ihn Wunder getan. Manche hat das angesprochen, manche kamen zum Glauben, andere aber auch nicht. Das wäre mein Wunsch eigentlich, dass christliche Verkündigung so stattfindet, dass glaubwürdige Verkündiger, dass charismatische Redner, dass Leute, die wirklich eine Botschaft haben, und dass Gott sie beglaubigt, dass er durch sie Wunder tut, dass so das Evangelium sich ausbreitet. Immer wieder passiert das, aber nicht immer. Einige überzeugt das, andere erregt das mehr Widerstand und mehr Gegenposition. Was nicht sein darf, das kann nicht sein. Manche Menschen geht es eben nicht um Wahrheit, manchen Menschen geht es um Einfluss. Manchen geht es nicht um Miteinander, sondern um Macht. Manchen geht es nicht um den Frieden, sondern ums Ausschalten. Und selbst dem weisen Stephanus ist es nicht gelungen, diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Die Bibel fordert uns auf und sagt, haltet Frieden. So viel an euch liegt, dann haltet Frieden mit jedem. So viel an euch liegt. Aber Redlichkeit schützt vor ungerechtfertigten Angriffen und vor übler Nachrede nicht. leider. Leider siegt die Wahrheit nicht immer. Deswegen dann aber zurückzuweichen und nicht mehr von der Wahrheit zu reden, von dem, was richtig und notwendig ist, wäre eine falsche Lösung. Und der weise Stephanus ist auch nicht diesen Weg gegangen. Er hat weiterhin von der Wahrheit geredet. Und davon lesen wir in den folgenden Versen. Da stifteten sie einige Männer an, die falsche Behauptungen gegen Stephanus vorbrachten. Stephanus habe gelästert, Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem sich seine Gegner auf diese Weise das Volk und die Ratsherren und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in einem Fort abfällig über unseren heiligen Tempel und über die Gesetze. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dass dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose und im Auftrag des Gottes gegeben hatte. So lauten die Anschuldigungen. Stephanus hätte gegen den Tempel und gegen den Mose geredet. Sind diese Anschuldigungen richtig oder falsch? Teilweise. Teilweise sind sie wahr. Stephanus hat wahrscheinlich über Mose und hat wahrscheinlich über den Tempel geredet, aber sicherlich nicht abfällig. Ja, Jesus ist gekommen und er ist am Kreuz gestorben. Und bei seinem Tod ist der Vorhang im Tempel zerrissen, der Zugang zu Gott war frei. Er hat alles auf sich genommen, damit wir zu Gott kommen können. Jetzt sind keine neuen Opfer mehr im Tempel notwendig. Ja, Jesus hat auch über das Gesetz des Mose geredet. Jesus hat alles erfüllt, die ganzen Ordnungen, die ganzen Gebote, alles, was wir hätten nie erfüllen können, hat er erfüllt. Darum müssen wir sie jetzt nicht mehr erfüllen. Wir müssen und dürfen jetzt an Jesus glauben. Sicherlich hat Stephanus über diese große Freiheit des Glaubens an Jesus Christus geredet, aber eben nicht abfällig. Er wollte diese Ankläger für Jesus gewinnen. Er wollte, dass sie bewusst an Jesus glauben. Aber diese anderen wollten bewusst Stephanus missverstehen. Wir kennen das auch aus unserer Zeit. Wir erinnern uns an die Anschläge in Frankreich. Da gibt ein Lehrer in der Schule Karikaturen weiter, um bewusst eine Auseinandersetzung zu haben, eine Diskussion zu führen. Aber es will missverstanden werden. Es will als Angriff, als Beleidigung, als Ehrverletzung verstanden werden und schon gehen die Emotionen hoch. Und noch etwas finde ich hier erstaunlich. Es gibt leider von Gott keinen göttlichen Schutz. Gott bewahrt den Stephanus nicht vor der falschen Anklage, schenkt ihm nicht einen guten Richter, bewahrt ihn auch nicht vor dem Mob. Er verhindert nicht die Steinigung. All das würde ich dem Stephanus so sehr wünschen. Er war doch so ein Mann Gottes, so Gott gesegnet. Aber Gott lässt es anscheinend zu. Dennoch lässt Gott zu, dass der Stephanus gesteinigt wird. Aber er lässt ihn nicht alleine. Wir lesen hier im Vers 15, alle im Hohen Rat Versammelten richteten ihre Augen auf Stephanus, weil sein Gesicht plötzlich strahlte wie das eines Engels. Gott ist durch seinen Heiligen Geist bei Stephanus mittendrin dabei. Er hat ihn nicht allein gelassen. Als Mose bei Gott in seiner Gegenwart auf dem Berg war, hat sein Gesicht gestrahlt. Als Jesus auch wieder auf einem Berg war und die Gegenwart Gottes gesucht hat, hat sein Gesicht gestrahlt. Und so ist auch Jesus jetzt, auch Stephanus jetzt in der Gegenwart von Gott und sein Gesicht strahlt. Zwar hat Gott den Stephanus nicht aus der Not und aus dem Leid herausgeholt, aber Jesus ist in sein Leid hineingekommen und hat sich an die Seite von Stephanus gestellt. Manchmal ist das Wunder eben nicht, dass er uns vor Verfolgung und Verleumdung bewahrt. Manchmal ist das Wunder, dass er uns die Kraft gibt und die Festigkeit und die feste Glaubensüberzeugung, dass selbst im Leid Jesus bei uns ist. Widerspruch, Verleumdung und Verfolgung kann auch uns passieren. Auch uns kann man leicht falsche Motive unterstellen. Wir wollen für Jesus einladen. Wir glauben, dass es eine gute Botschaft ist. Aber manches daran ist auch schwer zu verdauen, ist missverständlich. Wenn Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit, niemand kommt sonst zum Vater als nur durch mich, dann kann man dem auch Ignoranz und kann man das auch exklusiv und intolerant missverstehen. Aber dennoch sollen wir mutig wie Stephanus unseren Glauben bekennen, an der Wahrheit festhalten und Angst und Rückzug ist nicht die richtige Lösung. Für die Folgen ist dann Gott verantwortlich, was er aus unserem ehrlichen Verkündigen seines Wortes dann macht. Und wir dürfen damit rechnen, egal was passiert, Gott wird an unserer Seite sein, er wird an uns denken und er wird mit uns durch diese Zeit hindurchgehen und Weisheit und Kraft schenken. Und so reagiert auch Stephanus fest im Glauben und er beginnt eine lange Rede in Apostelgeschichte 7. Wir lesen die Verse 1 und 2. Der Hohe Rat fragte Stephanus, treffen die Vorwürfe zu, die gegen dich hier erhoben werden? Und Stephanus erwiderte, meine Brüder, Väter unseres Volkes, hört mich an. Eine Rede, was eint und was trennt. Er beginnt ganz freundlich. Liebe Brüder, ehrenhafte Väter, obwohl sehr viel Aggression ihm entgegengebracht worden ist, behält er den Frieden in seinem eigenen Herz und kommt mit ganzer Ehrerbietung den Leuten entgegen. Und zuerst betont Stephanus das Gemeinsame. Er erzählt die ganze Geschichte der alttestamentlichen großen Vorbilder von Abraham, von Jakob und von Josef. Und er beginnt mit dem, was sie gemeinsam glauben. Ja, das steht so im Alten Testament und auch wir glauben daran. Er beginnt nicht mit den Streitfragen, sondern er stellt fest, ihr und wir haben eine gemeinsame Grundlage. Das ist unsere gemeinsame Überzeugung und das halte auch ich fest. Er sieht das gesamte Bild und er erkennt auch an, was ihre gemeinsame Überzeugung ist. Er erinnert an die großen Vorbilder im Alten Testament und er zeigt an diesen Vorbildern auf, dass sie schon auf Jesus hingewiesen haben. Schon Mose war ein Vorbild, eine Vorschattung für Jesus selber. Jesus war nicht ein neuer, ein ganz fremder Prophet, sondern Mose hat schon auf diesen Jesus hingewiesen. Und er hat es sogar schon angekündigt. Er sagt doch da, einen Propheten wie mich wird Jahwe, dein Gott, aus deiner Mitte für dich erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Das hat Mose im 5. Mose gesagt. Und darüber denkt jetzt auch Stephanus bei seiner Rede nach. Mose hat es doch schon angekündigt. Wie die Propheten haben es auch gesagt. Nach mir wird einer kommen, der so wie ich handeln wird. Jesus war wie Mose ein Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Beide brachten Worte Gottes von der Gegenwart Gottes in das Volk hinein. Aber leider waren auch beide Mose wie eben auch Jesus vom Volk abgelehnt worden. Sie wollten nicht auf ihre Botschaft hören. Sie wollten lieber ihren eigenen Glauben leben. Und dann geht Stephanus auf diese zwei Vorwürfe ein. Ihr sagt, ich rede gegen den Tempel. Aber hört doch auf eure eigenen Propheten. Ja, Gott hat dem Mose gesagt, er soll eine Stiftshütte bauen und er hat dem Salomon den Auftrag gegeben, dann in Jerusalem einen Tempel daraus zu machen, einen großen Tempel zu bauen. Aber gleichzeitig hat er auch durch die Propheten zu euch gesagt, der Höchste wohnt doch nicht in Häusern, die von Menschen errichtet worden sind. Die Propheten sagten das, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist nur der Schemel für meine Füße. Er hat ihnen aufgezeigt, die Propheten haben schon gesagt, der Tempel ist nicht genug. Gott bleibt und wohnt im Himmel. Und auch hier hat das Volk Israel nicht auf ihre eigenen Propheten hören wollen. Starrköpfig seid ihr, im Herzen seid ihr wie Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Das sind ziemlich klare Worte jetzt von Stephanus. Der Angeklagte klagte an. Er war mutig, er war unerschrocken. Und es war ja auch gefährlich. Es ging ja jetzt um ihn, um sein Leben. Er war nicht nur weise, er wollte nicht nur irgendwie sich herauswinden, er wollte nicht nur seinen Ängsten Raum geben, er war nicht konfliktscheu. Und so furchtlos, selbst in dieser Situation zur Wahrheit zu stehen, so furchtlos kann man nur sein, wenn man fest im Glauben ist und wenn man weiß, dass man mit Gott eins ist und seine Zustimmung hat. Wenn wir in Gesprächen kommen mit Menschen, die ganz andere und ganz feste Glaubensüberzeugungen haben, könnten wir es dem Stephanus nachmachen. Darüber in Ehrerbietung und freundlich zu bleiben, dann das anzuerkennen, was uns eint, das braucht Demut, aber dann auch unerschrocken das zu sagen, was uns trennt, wo Jesus helfen möchte, dass wir die Wahrheit besser verstehen und weiterkommen. Und das braucht Mut. Aber dabei geht es nicht nur, dass wir eine Diskussion gewinnen mit besseren Argumenten, sondern dass wir das Herz des anderen gewinnen. Und das wollte jetzt Stephanus unbedingt. Er wollte das Herz von ihnen gewinnen. Der Heilige Geist wirkt doch an euch. Er möchte euch in seine Gemeinschaft holen. Er möchte euch die Wahrheit zeigen. Er möchte euch helfen, dass ihr Gott erkennen könnt. Lasst es doch zu. Aber ihr seid taub für die Wahrheit. Ihr widersetzt euch dem Wirken Gottes. Ihr wollt euer Herz nicht öffnen. Ihr lasst das Wirken des Heiligen Geistes nicht zu. Er will nicht nur mit Argumenten gewinnen, er will ihr Herz gewinnen. Ja, Gott offenbart sich heute noch genauso. Er zeigt sich durch seine Schöpfung. Er zeigt sich durch das Wunder, die er in seiner Natur tut. Er zeigt sich durch die Geschichte. Er zeigt sich durch Weihnachten. Er schickt seinen Sohn in unsere Mitte. Er zeigt sich durch sein Wort. Aber es braucht auch bei dir und bei mir eine Offenheit des Herzens, dass die Offenbarung, die Gott schenkt, auch in unser Herz Raum gewinnt. Und es braucht bei dir und bei mir eine Offenheit. Und diese Offenheit möchte der Heilige Geist uns schenken. Es braucht die Heilige Schrift, dass wir Gott kennenlernen, seine Offenbarung lesen können. Und es braucht die Offenheit bei uns, die der Heilige Geist schaffen möchte. Es braucht die Heilige Schrift und den Heiligen Geist. Wir müssen die Bibel erforschen. Wir müssen nach Wahrheit suchen. Aber wir müssen auch dabei den Heiligen Geist in unserem Herzen wirken lassen, dass sie wirklich unser Herz verändert und prägt. Vielleicht liest du schon die Bibel immer wieder. Vielleicht möchtest du auch wirklich Gott kennenlernen. Aber vielleicht liegt es auch bei dir daran, dass du in deinem Herzen nicht offen bist. Dass du sein Wort nicht wirklich aufnehmen möchtest, nicht die Bereitschaft hast, Gott wirklich zu dir und deinem Herzen reden zu lassen. Gott möchte aber nicht nur dein Denken, sondern er möchte dein Herz prägen und verändern. Ich möchte auch dich ermutigen, so wie Stephanus dich auch uns heute herausfordert. Willst du denn nicht endlich aufhören, gegen das Wirken des Heiligen Geistes dich aufzulehnen? Gott möchte sich finden lassen. Gott möchte erkannt werden. Gott hat sich gezeigt durch die vielen Dinge. Aber es braucht auch bei dir und mir eine gewisse Einsicht. Es könnte sein, dass ich falsche Überzeugungen habe. Es könnte sein, dass ich falsch liege. Es könnte sein, dass auch mein Herz kalt geworden ist. Es könnte sein, dass ich auch betroffen werden muss. Es könnte ja sein, dass auch ich falsch liege. Hier habe ich Fehler gemacht, hier habe ich gesündigt, hier habe ich Gott missverstanden, hier habe ich falsch reagiert, hier habe ich Schuld auf mich geladen. Auch ich könnte schuld daran sein, dass Jesus sterben musste. Und das möchte der Heilige Geist uns immer wieder schenken, dass die Wahrheiten Gottes wirklich unser Herz bewegen und berühren. Leider haben die Leute damals ihr Herz nicht aufgemacht. Und Stephanus konnte sie nicht überzeugen. Wir lesen dort weiter in den Versen 54. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber voll vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Christus, an Gottes Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich ihre Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Hier prallen zwei Welten auf sich. Religiöser Fanatismus, das, was dem Stephanus eine Ermutigung war, dass er Jesus sehen konnte in seiner Herrlichkeit, fand die andere Partei als Blasphemie, als Verrat. Wenn wir so mit Hass und Gewalt und religiösem Fanatismus konfrontiert werden, müssen wir selber aufpassen, dass dieser Hass und dieser Fanatismus nicht selbst unseren eigenen Glauben kompromittiert. Und Stephanus hat diese Herausforderung mit Bravour gemeistert. Stephanus kämpfte ausschließlich mit Worten und nicht mit Gewalt. Er versuchte, das Verständnis der anderen zu gewinnen. Er argumentierte, er gab ihnen Gründe, warum das stimmt, was er sagt. Er redete Worte, die zum Leben führen sollten. Er wollte niemanden beengen oder einengen, er wollte zum Leben führen. Er orientierte sich an Jesus, dem Friedensstifter. Er schaute auf Jesus und nicht auf die anderen. Und er war immer bereit zu vergeben. Die Ankläger, ebenso wie Stephanus, waren voll überzeugt von ihrer Wahrheit, von ihrem Glauben. Und doch gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen religiösem Fanatismus und fester christlicher Überzeugung. Fanatismus ist von Wut erfüllt. Christliche Festigkeit ist vom Heiligen Geist erfüllt. Fanatismus kämpft mit Gewalt. Christliche Festigkeit kämpft mit Worten. Fanatismus blickt auf den anderen und will ihm Schlechtes. Christliche Festigkeit blickt auf Gott und orientiert sich an ihm. Fanatismus sieht sich selbst als Richter. Wir müssen der Wahrheit zu Recht verhalten. Christliche Festigkeit sieht Gott als Richter. Er wird richten. Fanatismus ist aufbrausend. Christliche Festigkeit ist ruhig. Fanatismus ist bereit zur Gewalt und zum Tod, zu töten. Christliche Festigkeit besteht darin, dass wir dem anderen immer bereit sind zu vergeben. Und auch wir müssen aufpassen, wenn wir fest überzeugt sind von unserem Glauben, dass wir nicht zu religiösen Fanatikern werden. Manchmal sind es nämlich die ganz besonders Frommen, die es ganz besonders ernst meinen, die besonders rechtgläubig sein wollen, sind die besonders Schlimmen, die besonders Fanatiken. Sie wollen Gott dienen, sie wollen den rechten Glauben ausbreiten, sie wollen für das Richtige sorgen, tun es aber hart und lieblos, verbittert und zerstören das Leben. Und davon sind auch wir nicht gefeit, dass wir in unserer Rechtgläubigkeit vielleicht zu Fanatikern werden könnten. Aber der Kampf um die Wahrheit ist immer ein Kampf um den Menschen, ein Kampf in Liebe, ein Kampf in Achtung, ein Kampf in Demut, ein Kampf mit Selbstreflexion und eine Zuwendung zum anderen. Wie Jesus bei seinem Sterben gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Von dieser Art war auch Stephanus so erfüllt, dass er auch in dieser Situation sagte, Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Und so starb Stephanus auf der einen Seite voll Gewalt und Hass und er voll Liebe, voll Sanftmut, voll Zuversicht, voll Glaube, voll Hoffnung. Stephanus ist ein Vorbild von uns, für uns, wie wir festen Glauben leben können und das mitten von Widerstand von religiösen Fanatikern. Und so möchte ich uns einladen, dass wir fest werden im Glauben, aber nicht fanatisch. Lasst uns glaubwürdig unseren Glauben bezeugen. Lasst uns über den Glauben reden. Lasst uns den Glauben leben. Lasst uns mutig unseren Glauben bezeugen. Ängstlichkeit und Rückzug bei Widerstand ist keine Option. Wir müssen erkennen, dass es ein geistlicher Kampf ist, der dahinter steht. Es gibt Mächte und Kräfte, die nicht wollen, dass die Wahrheit siegt. Aber wir sollen trotz Angriffe unseren Glauben mutig bekennen. Bleib dabei freundlich, bleib respektvoll. Auch wenn andere lügen, auch wenn andere die Unwahrheit sagen, bleib du ruhig und achte die Würde des anderen. Rede sowohl über das, was eint, was ihr überhaupt, wo ihr übereinstimmt, als auch über das, was trennt. Erkenne das an, wo der andere richtige Erkenntnis hat. Aber sag dann auch, was deine Überzeugung ist, wo Jesus mehr Weisheit hat und wo Jesus den Unterschied macht. Es gibt sehr viele Gründe, die für den christlichen Glauben sprechen. Gute Argumente dafür. Aber wir sollen nicht nur versuchen, den anderen in einer Diskussion mit Argumenten zu gewinnen. Es muss unser Anliegen sein, das Herz des anderen zu gewinnen. Ihn als Person zu sehen. Der andere ist nicht der Feind, ist nicht das Schlimme gegenüber, sondern der andere ist von Gott geliebt und auch er soll von ihm die Liebe erfahren und kennenlernen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Lass dir von ihm die Weisheit schenken und die Kraft geben in diesen angespannten Diskussionen und bei Widerstand, dass du von ihm erfüllt bist und nicht von dem, wie die anderen dir begegnen. Dass du mit dem nötigen Mut und dem nötigen Zutrauen und auch mit der nötigen Festigkeit und Zuversicht begegnen kannst. Gott möchte dir das schenken. Er hat versprochen, dass wenn wir in schwierigen Situationen sind, dass er an unserer Seite ist und uns nicht alleine lässt. Dann orientiere dich an Jesus, schau auf ihn. Nicht du musst der Richter sein, Gott ist der Richter. Er wird Recht schaffen und er wird an deiner Seite sein. Behalte den Frieden in deinem eigenen Herzen. Lass nicht zu, dass Hass und Kälte auch bei dir Einzug nimmt, sondern er möchte in dir den Lieben, die Friede behalten und er möchte auch in dir es immer wieder schaffen, trotz falscher Anklage, trotz Missverständnisse, dass du vergebungsbereit bist. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an und schau auf Jesus, der weiß, dass du es gut meinst und gut machst. Diesen festen Glauben, diesen festen christlichen Überzeugung, selbst in Situationen und Umständen, wo es Widerstand gibt, den wünsche ich uns. Einen festen Glauben, der weit weg ist von religiösem Fanatismus. Amen.